Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
Erzähl mal, du hast die Firma von deinem Papa übernommen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie war denn damals die Ausgangssituation? Wie bist du reingerutscht in diesen Geschäftsführersessel? Wie war das so für dich?
Das Ganze ging im Jahr 2000 los. Also die Firma gibt es ja schon länger. Die hat mein Vater gegründet. Und im Jahr 2000 habe ich dann eben angefangen bei ihm. Es war eine kleine Firma, zwei Mitarbeiter. Haben da aber dann schon einiges an Häusern gebaut mit fremden Handwerkern. Und bin dann so langsam reingekommen, habe aber im Prinzip eigentlich nur die Bauleitung gemacht. Und 2004 hatte mein Vater dann seinen Herzinfarkt, den er auch überlebt hat, aber trotzdem dann für längere Zeit außer Gefecht war. Und so habe ich dann Knall auf Fall die ganze Firma dann übernehmen müssen und bin quasi ins kalte Wasser geschmissen worden, genau.
Wie hat sich das so angefühlt? Also was hast du so bemerkt? Was ist der Unterschied zwischen, ich bin eigentlich Fachexperte, also Bauleiter, ich kenne mich aus auf dem Bau und kann das alles navigieren und auf einmal kriege ich so die Unternehmerverantwortung mit Bilanzen und Büchern und Gehaltszahlungen. Wie war das so für dich?
Genau, das war natürlich ziemlich überwältigend. Das Problem ist, das kennt sie ja auch alle, plötzlich gibt es niemand mehr über einen. Also wenn es Probleme gibt und wenn irgendwas nicht läuft, dann ist man der letzte Ansprechpartner und kriegt es dann voll ab. Mhm. Genau. Und da war zum ersten Mal so auch das Bewusstsein dafür, wie sind die Abläufe, wie muss man Prozesse machen und so weiter. Genau. Und haben uns da halt aber natürlich ohne Hilfe dann so ein bisschen dann versucht dann zurechtzufinden über die ganzen Jahre und haben uns eigentlich dann über die Jahre ziemlich dann aufgearbeitet.
Mhm. Ja. Wie viele Jahre waren das so? Also bis von, 2004 war das mit dem Herzinfarkt, wo du gesagt hast, so okay, ich wurschtel mich da jetzt so durch und wenn mein Papa das gemacht hat, dann kriege ich das ja wohl auch irgendwie hin so. Ja. Ja. Wie viele Jahre hast du dann da so vor dich hingewirtschaftet?
Im Prinzip dann bis 2017, 18.
Ah ja, doch eine ganze Zeit.
Ja, genau. Ja, ja, man ist dann zum Trott drin und man sieht ja dann auch alles als normal an.
Ja.
Und irgendwann sieht man es auch als normal an, dass man halt irgendwann auch auf den Herzinfarkt zusteuert.
Ja, also das ist krass, eine krasse Aussage. Das heißt, wie waren so deine Arbeitszeiten und das alles, wie hat sich das ausgewirkt, dieses Aufarbeiten, dass du dich aufgeopfert hast?
Ja, also unter der Woche natürlich dann viel Baustellen, Kundenkontakt und so weiter und am Samstag, Sonntag hat man halt dann das aufgearbeitet, was unter der Woche dann liegen geblieben ist. Mhm. Urlaub war halt fast gar nicht möglich. Wir waren dann irgendwie dann so halt 2-3 Mal im Jahr dann für ein Wochenende weg. Mhm. Aber mehr war dann auch drin.
Und gar
so
kein Urlaub.
Genau. Klar, es ist natürlich auch so, es macht einem ja trotz allem dann natürlich auch trotzdem ein bisschen Spaß und so weiter. Ja, deswegen macht man es ja auch. Aber irgendwann war dann der Punkt dann da, wo ich dann auch von außen dann die Diagnose gekriegt habe, wenn ich jetzt noch so weitermacht, dann ist der, also im Prinzip war ich eigentlich schon im leichten Burnout und dann war einfach die Prognose da, wenn ich so weitermache, dann geht es nicht mehr lang.
Es ist so krass, Leute, ne? Also ihr kennt ja vielleicht auch den Marcel und andere Kunden. Ich finde es immer so hart, dass man nur über Schmerzen lernt, ja, und einem der Arzt so die rote Karte hinhalten muss oder die Frau mit der Scheidung droht, dass man dann anfängt, mal drüber nachzudenken und zu sagen, so, fuck, ja, da muss ich jetzt was ändern. Mhm. Ja. Was hat dich denn abgehalten, vorher was zu ändern?
Ich glaube, dass der Schmerz noch nicht so groß war und dass ich es halt einfach von außen halt so ganz klar gesagt bekommen habe. Mhm. Genau, und erst dann als dann die Diagnose da war und dann auch meine Frau gesagt hat, jetzt entweder wir ändern jetzt was oder es geht dann so nicht mehr weiter. Mhm. Genau, so das war dann wirklich so von außen. Wie ich vorher gesagt habe, man ist in so einem Trott drin, aus dem man dann eigentlich gar nicht mehr rauskommt.
Und dieser Trott, der wird ja auch befeuert so ein bisschen vom Umfeld, ne? Also man kriegt ja dann so diese Sprüche, selbst und ständig, ist ja alles normal, man hat keine Zeit auf Geburtstage zu gehen und so, oder man geht früher von der Party heim, ja. Das heißt, wie hat sich das dann für dich ausgewirkt? Also bestätigt einen das dann in diesen falschen Glaubenssätzen, dass man da auch dran festhält und sagt, ja, das ist halt so, ich akzeptiere das jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns in der Branche, Bau, Handwerk und so weiter, da gilt seit jeher schon immer dieser Grundsatz, der Chef kommt als Erstes, geht als Letztes, das ist ein Wuhler, der Macher, also der, an dem hängt alles und so weiter. Das ist so dieses Bild, was da vorherrscht. Und das ich allerdings dann immer mehr hinterfragt habe, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ich habe es bei meinem Vater gesehen, was bringt mir das, wenn ich dann ständig Polizei auf der Baustelle spiele und irgendwann, genau. Und es ist natürlich so, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, man ist ja dann auch, also gerade personaltechnisch auch in einer Ähnlichkeitsfalle drin. Also man stellt ja dann auch immer die Leute ein, die wo genauso sind wie jemand selber. Und ich bin halt vom Disprofil her sehr grün, das heißt, ich nehme mir jedem alles ab und kümmere mich um jeden. Und dann hat man natürlich als Angestellte haben wir auch viele Grüne gehabt, grün-blaue, die natürlich dann sich darauf auch verlassen haben und das Ganze dann halt.
Da kommen wir eigentlich schon zum, was war so für dich der große Gamechanger, als du dann angefangen hast bei uns im Programm, was war so die Ahas, die Learnings, wo du gesagt hast, okay, krass, jetzt merke ich, da muss ich jetzt rangehen.
Also der größte Gamechanger war gleich ganz am Anfang im Onboarding-Call mit dir, als wir das Ganze so durchgegangen sind, weil ich eigentlich zu dir gekommen bin, weil ich immer gedacht habe, okay, bei uns passen die Prozesse jetzt richtig, da hängt's und deswegen schaffe ich mich so auf und so weiter. Aber du hast mir dann relativ schnell gesagt, und dann hat's irgendwie Klick-Aha-Erlebnis gemacht, dass bei uns eigentlich die ganze Personalstruktur überhaupt nicht passt. Die Prozesse waren eigentlich soweit schon ganz okay. Ja, klar, natürlich immer Verbesserungspotenzial, aber das war eigentlich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ah, okay.
Also das ist das, was man dann, gerade mit dem grünen Diskprofil, also alle waren sich einig, grün heißt sehr harmoniebedürftig, aber heißt auch, ich halte mich nicht an Prozesse. Ja? Das heißt, es gab schon zum Teil Strukturen, es gab schon Checklisten, aber sie wurden halt nicht eingehalten. Und das zu verstehen, wo ist der Fehler im System, also im System als Unternehmen, was hast du dann umgesetzt oder geändert direkt? Also was war dann für dich die Konsequenz?
Die Konsequenz war dann, dass wir dann die ganze Personalstruktur hinterfragt haben, ist jeder denn eigentlich auf dem richtigen Platz und haben wir im Prinzip, und da muss man sich halt dann selber ehrlich machen, hat man die richtigen Leute. Genau. Und das führte dann dazu, dass wir dann mehrere Leute entlassen haben, weil es halt einfach zu den Werten des Unternehmens und der Strategie und so weiter einfach nicht dazu passt haben. Und mussten dann natürlich auch, und das war dann so das Hauptlearning, war dann eben, wie rekrutiert man heute? Wie sucht man Leute? Wie onboardet man Leute? Wie macht man sich attraktiv für Leute? Ja, genau. In so einer, sag ich mal, traditionellen Branche wie Maschinenbau, wie Bau, Handwerk und so weiter. Ja, genau.
Wie war das denn früher? Du hast vorhin schon gesagt, Stellenanzeigen in Zeitungen und auf Papier und so. In dem Moment, wo du über eine Kündigung nachgedacht hast oder vielleicht auch eine Kündigung kam von einem Mitarbeiter, was waren so die Gedanken und wie lange hat es gebraucht, die Stelle danach zu besetzen vorher?
Also vorher hat's, also kann ich gar nicht sagen, weil es gar nicht funktioniert hat. Also hat gar niemand gefunden über Stellenanzeigen und so weiter. Und jetzt sind wir so im Schnitt bei schwierigen Stellen im Schnitt so bei 3 Monaten und bei, sag ich mal, jetzt einfacheren Stellen, Büromanagement und so weiter, sind wir so in der Regel bei 1,5 Monaten.
1,5 Monate, genau. Also vorher von, wir kriegen keine Bewerbungen, auch das ist ja dann so ein Glaubenssatz, weil die Presse und das Umfeld sagt einem ja auch, es gibt keine Leute, es gibt Fachkräftemangel und so weiter. Und jetzt innerhalb von 1,5 Monaten die Stellen zu besetzen. Das, was ich aber das Schlimmste finde daran, ist ja, dass man sich nicht traut. Also man erkennt dann auch irgendwann, okay, die Mitarbeiter sind vielleicht gerade nicht die Richtigen auf der Position, aber man traut sich gar nicht, die zu kündigen, weil man Angst hat, in ein Loch zu fallen. Und dann akzeptiert man auf einmal auch Missstände. Und ihr kennt diesen Spruch aus dem Leadership: Du kriegst, was du duldest. Ja? Und dadurch wird dir die ganze Kultur und das ganze Verhalten, das Nicht-Einhalten von Prozessen dann zum Beispiel auch noch verstärkt. Ja? Und das ist das, was ich eigentlich so am schlimmsten daran finde, dass man sich selbst dann eigentlich auch boykottiert.
Also ganz genau, das klang jetzt am Anfang so ein bisschen so lapidar, ja, dann haben wir halt ein paar entlassen und so weiter. Aber das war natürlich schon ein enormer Gedankenprozess, was da stattgefunden hat, um das überhaupt dann zum Machen, weil, wie man im Interview dann am Anfang ja gesehen hat, du kommst ja dann irgendwann in eine Lage, wo du die dann völlig abhängig fühlst von den Mitarbeitern und dann auch viel duldest, was eigentlich du sonst nie dulden würdest, weil du einfach Angst hast, dass sie gehen und dann denkst du, es kommt keiner nach und was mache ich dann und dann bleibt alles an mir hängen und super, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, 30 Häuser an der Backe und plötzlich stehe ich allein da und das ist natürlich sehr, sehr ungut. Und eben, wie ich dann gesagt habe, wenn man dann landet zum Rekruten und dann sieht plötzlich, okay, da geht was, dann gibt es eine unheimliche Sicherheit.
Ja. Also weniger schlaflose Nächte, genau. Und mehr Konsequenz im Durchsetzen. Ja. Ja. Wie hast du es denn für dich auch geschafft, jetzt gerade in der Rolle also in der Konstellation Familienunternehmen? Ja, weil da gehört ja auch sehr viel, sag ich mal, Input von dir rein zum Thema Werte, zum Thema Unternehmensphilosophie. Was will ich nicht? Mhm. Was hat vielleicht der Papa vorher gemacht, was du jetzt irgendwie anders machen willst? Mhm. Wie hast du das für dich klar bekommen und erarbeitet?
Bei meinem Vater war es so, das war natürlich sehr, wie ich vorher geschildert habe, sehr autoritär, der Führungsstil, und sehr auf sich selber zentriert, so wie es halt einfach im Handwerk einfach immer war. Und durch, so schlimm das war, aber durch diesen Herzinfarkt hat sich natürlich bei ihm auch was gewandelt und hat mir da natürlich dann Gott sei Dank auch viel freie Hand lassen. Das war natürlich, das ist bei jedem so und das war natürlich schon toll. Und dadurch hat sich bei mir natürlich auch dieses Denken dann gewandelt, dass ich dann sage, okay, das will ich eigentlich nicht. Umso schlimmer war es, dass ich dann trotzdem in diesen Trott gefallen bin. Also man merkt dann schon, dass man hat dann diese Vorstellungen, Ideen und so weiter, aber wenn man da dann sich nicht die Zeit nimmt, was du uns ja immer beibringst, sag mal, diese Unternehmenswerte, Visionen und so weiter, und das alles für sich klar zu machen, sondern einfach sich nur mal denkt, ja, also so will ich es einfach nicht haben. Das reicht nicht, ja, genau.
Wie hat sich denn deine Perspektive jetzt auch in der Führungsrolle verändert? Weil das, was du gerade beschreibst, ist auch so der Klassiker. Man lernt vom Papa, der hat autoritär geführt, ja, sehr dominant, alles von ihm abhängig. Du hast Grünanteile, das heißt, das Pendel schwingt total in die gegenteilige Richtung und man will der Kumpel sein, man will der Nette sein in der Führungsrolle, aber man hat eigentlich gerade aus der Fachexpertise des Bauunternehmers ja nie wirklich so ein richtiges Führungsseminar mal besucht oder Führung verstanden, was heißt Psychologie von Mitarbeitern, wie sind so gruppendynamische Prozesse im Team. Wie ist dein Wandel dahin gewesen, wo du heute stehst und wie nimmst du heute deine Führungsrolle wahr?
Also damals war es dann, wie gesagt, halt richtig grünzentriert und dann stellt sich natürlich dann auch relativ schnell raus, dass natürlich dann auch manche Mitarbeiter natürlich dann, sag mal, dieses Vakuum dann auch füllen. Manchmal gut, da hatte ich eben Glück mit einer Mitarbeiterin, die hat es dann sehr gut gefüllt, und manche Mitarbeiter dann halt weniger gut. Mhm. Und dann passieren halt dann Sachen auf den Baustellen oder gegenüber Kunden, wo du dir denkst, das geht einfach gar nicht und so weiter. Und da steht man dann auch wieder davor und denkt sich, warum passiert das? Warum wird das jetzt anders? Jetzt, ich kann doch halt noch mehr draufhauen und noch mehr machen. Und irgendwann war ja am Punkt, dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir die 100. Checkliste und es klappt halt immer noch nicht. Ja. Und der Wandel war dann tatsächlich dann, als du uns das Modell, das DISC-Modell dann beibracht hast, da haben wir dann zum ersten Mal verstanden, okay, Wie funktionieren Teams untereinander? Mhm. Wer harmoniert mit wem oder warum passiert auch was manchmal? Mhm. Warum können manche Leute einfach nicht anders? Ja? Mhm. Also wenn ihr einen Gelben habt, dann bringe ich den halt einfach nicht dazu, einen Excel eine Liste zu machen. Ja? Ja. Das mag vielleicht bei der Johanna funktionieren, aber, bei den meisten halt nicht. Ja. Genau. Das war dann so mit so ein richtiger Gamechanger zum sagen, wir bauen jetzt unser neues Personal, und das ist mittlerweile ein ganz fester Bestandteil im Recruiting. Also so die Leute, die kommen quasi über diesen ganzen Prozess halt rein, und dann machen die relativ schnell auch dieses Disk-Profil. Und wenn sich da einer weigert, was wir bis jetzt aber noch nie gehabt haben, also die sind dann recht offen, es kommt ja immer darauf an, wie vermittelt man das den Leuten, dann weiß ich schon, okay, das ist eine Bauleiterstelle, und dann, jetzt kommt natürlich immer das gelben Bashing, ja. Das ist ein gelber, dann ist es vielleicht dann nicht ganz so geeignet, ja, mhm. Genau. Oder es passt dann eigentlich auch, und ich muss dem halt dann irgendwie einen blauen zur Seite geben als Assistenz.
Ja.
Ja, genau. Und das sind dann einfach so Mechanismen. Und wenn man die verstanden hat, dann funktioniert es ganz gut. Und das ist dann plötzlich so wie so ein Sesam, öffne dich. Ja. Und plötzlich flutscht es dann auch.
Ja.
Ja. Und dann geht eigentlich relativ alles relativ schnell.
Ja. Ja. Also das Thema im Recruiting haben wir im Prozesse-Bootcamp. Einmal die Hard Facts, ja, die Fähigkeiten, die Kompetenzen, und dann auch drauf zu schauen, wenn ich einen Bauleiter suche, welches Persönlichkeitsprofil braucht es? Ja? Mhm. Also was braucht es von den persönlichen Eigenschaften dazu, um da den Perfect Match hinzukriegen, und dann im dritten Schritt eigentlich in die Teamkonstellation zu gucken, wie baue ich das auf, mhm. In Klammern, was sind meine Wachstumsziele, was brauche ich als nächstes, dann eine Assistenz zur Seite zu stellen, macht natürlich nicht bei jeder Position Sinn, ja, aber wenn du weißt, okay, ich skaliere 10-mal so viel, ja, dann macht es natürlich Sinn, da direkt die Position zu installieren, ne, in der Funktion.
Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.